Das sind starke Worte, die wir gesungen haben. Worte, die einem schnell über die Lippen gehen. Und die Frage ist auch, ob es Worte sind, die man so schnell leben kann. Es sind Worte, die hätte Paulus aus einer tiefen Überzeugung wirklich auch so ausgesprochen. Denn sein Leben zeigte es, dass er das wirklich so genauso mitgehen konnte, zu sagen, ein Leben für Gott, für ihn allein. Und er war ein Mann, wir haben es gesehen in Philipper 3, der wirklich alles aufgegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Kaum eine Beziehung aus seinem vorherigen Leben war noch intakt, wenn überhaupt eine. Sein gesamtes Ansehen, und er hatte viel davon, war völlig in die Brüche gegangen. Und alleine, dass die meisten Briefe, ich habe nicht nachgezählt, aber die meisten Briefe des Paulus sind im Gefängnis geschrieben worden. Vielleicht war er so viel beschäftigt, dass er sonst keine Zeit hatte und dann saß er im Gefängnis. Und die meisten NT-Briefe, die wir haben von Paulus, sind aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Und unser Text, das ist die erste Vorbemerkung, die ich vorschicken wollte, das ist einer der Texte in der Bibel, die es eigentlich gar nicht geben sollte, denn es ist nur ein Einschub. Wir wissen, dass Paulus seine Briefe diktierte, nur ganz wenige Briefe schreibt er am Ende, schrieb ich mit persönlicher Hand. Und ich stelle mir das vor, wie er hier gerade wahrscheinlich in dieser römischen Gefangenschaft ist, in diesem Hausarrest, muss man eher sagen, wo römische Legionäre bei ihm waren und ihn in einer Privatwohnung bewachten. Und er hatte seinen Schreiber dabei. Gut, das ist möglich, dass es Lukas war oder Timotheus oder andere Mitarbeiter. Und da sehe ich diesen, wenn der Bericht der Kirchengeschichte stimmt, etwas kleinen, untersetzten, kahlköpfigen Mann, der in seinem Körper diese Brandmale, nennt er sie, für Jesus, also seine Peitschenhiebe, Steinigungen. Das muss ein wirklich demolierter Mann gewesen sein. Wie ein Auto, das schon in ein paar Verkehrsunfällen war, und den sieht man sofort an. So muss er ausgesehen haben. Hier, der Epheserbrief ist relativ am Ende seines Lebens entstanden. Und wie er da vielleicht mit den Händen auf dem Rücken im Gang, nicht im Gang, den gab es nicht, im Zimmer auf und ab läuft und er diktiert. Also der Epheserbrief ist aus dem Herzen des Paulus heraus diktiert, gesprochen, und einer sitzt da und schreibt mit. Und wenn wir jetzt in unseren Text gehen, Epheser 3, die Verse 1 bis 13, dann sollte es den Text 2 bis 13 eigentlich nicht geben, denn er beginnt mit einem völlig unvollständigen Satz, da gibt es kein Verb. Und während Paulus diesen Satz sagt, da muss ihm was eingefallen sein, nämlich einmal, ich habe noch gar nicht gebetet. Das macht er immer zu Beginn seiner Briefe und meistens ganz am Anfang. Und in Kapitel 3 ist das Einleitungsgebet noch gar nicht gesprochen worden. Und er will noch etwas erklären. Dieses Gebet, das taucht dann ab 3, Vers 14 auf. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Heute aber der andere Einschub. Und ich lese einmal diesen Text. Und heute behandeln wir das, was Paulus einfällt, während er eigentlich etwas anderes sagen will. Eigentlich will Paulus sagen, Epheser 3, Vers 1. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Es blättert bitte einmal um in 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, dass ihr dem Herrn würdig wandelt. Schau mal, ihm fällt jetzt in 4 Vers 1 wieder ein, dass er gerade von seiner Gefangenschaft geredet hat. Deswegen sagt er wieder in 4 Vers 1, ich ermahne euch nun, also ich, der Gefangene, wie gerade eben schon in 3 Vers 1. Das heißt, diese ganzen Verse 2 bis 21 sind aus dem tiefen Inneren seines Herzens noch einmal herausgesprochen, so ein Einschub. Und dieser Einschub ist wichtig. Er wiederholt viel, aber der hat eine ganz wichtige Stellung. Er will uns nämlich zeigen, dass Paulus von und für Jesus gefangen ist. Das ist der Titel meiner Predigt heute. Von und für Jesus gefangen. Von Jesus gefangen, das klingt seltsam. Für Jesus gefangen, okay, das macht Sinn. Aber von Jesus gefangen? Lass uns einmal reinschauen. Ich lese die Verse 3, 1 bis 13. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, dass in anderen Geschlechtern, den Söhnen, der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Dass ein Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, uns alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung, also durch die Gemeinde, kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich nicht, mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Das ist eine sehr seltsame Formulierung. Meistens, Paulus schreibt oft von seiner Gefangenschaft, sagt er, ich bin für Jesus gefangen. Ich war hier und dann ist das passiert und die haben mich gefangen genommen, jetzt sitze ich hier, seid aber nicht entmutigt. Ich mache das für Jesus. Und ganz ehrlich, da können wir, glaube ich, mitgehen, das verstehen wir. Wir dienen Jesus. Wir leben für Jesus. Wir tun Buße vor Jesus. Wir wünschen uns Veränderung für ihn. Aber das, was er hier sagt, ist wirklich seltsam. Und die Formulierung finden wir sonst in der Bibel eigentlich nirgendwo. Ich habe sie nicht gefunden. Ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, steht im Genitiv. Das heißt, wir könnten hier ein bisschen klarer noch einmal sagen. Paulus, Gefangener des Jesus Christus. Gefangener, das ist Gefangener. Da gibt es nicht viel zu erklären aus dem Griechischen heraus. Das ist ein Festgehaltener, ein Gefesselter, einer, der eingesperrt wurde. Es wird verwendet für eine Person, die physisch inhaftiert ist. Und im Neuen Testament sehr häufig eben inhaftiert, nicht aufgrund eines Verbrechens, das wäre schlecht als Christ, sondern inhaftiert aufgrund des Evangeliums. Weil Aufruhr in der Stadt entsteht, weil die Römer sich in ihrer Autorität vielleicht untergraben fühlen. Offiziell ist Paulus in diesem Moment Gefangener von Kaiser Nero. Und wir wissen es aus der Geschichte und aus der Kirchengeschichte, dass es den Christen unter Nero extrem schlecht ging. Das war wahrscheinlich ein ziemlich größenwahnsinniger Kaiser, der dieses römische, dieses Primat des Kaisers völlig auf die Spitze trieb und wahrscheinlich selbst für den Brand seiner Stadt verantwortlich war. Ich habe erst viel später in meiner Lebenszeit verstanden, dass das berühmte CD-Brennprogramm Nero hieß, weil man CDs brennt, weil der gute Mann seine eigene Stadt abgebrannt hat. Und er, Paulus, ist inhaftiert von ihm. Und es würde absolut Sinn machen, dass Paulus hier sagt, ich, Paulus, Gefangener des Nero. Das wäre richtig, korrekt. Aber er schreibt, ich bin ein Gefangener des Christus. Warum kann er das sagen? Einmal ganz simpel, weil Paulus weiß, alles, was geschieht, geschieht durch die Hand des lebendigen Gottes. Alles. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel, um die Ruhe und den Frieden von Paulus zu verstehen. Alles, was geschieht, geht durch die Hände und am Thron meines Gottes und Herrn Jesus Christus vorbei. Ich glaube, einmal kann er es deswegen sagen. Schaut mal, in 1 Vers 11 hat er das ja schon formuliert. Er ist es, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und wenn Jesus alles wirkt, dann wirkt er auch mein Leid. Nicht, weil er grausam ist, nicht, weil er Böses will, sondern weil er einen Plan hat. Weil er ein Ziel hat, vielleicht weil er mich dadurch erzieht, vielleicht weil er mich dadurch an den Hof des Königs und Kaisers bringen will. Das schreibt er in anderen Briefen, im Philipperbrief, dass jetzt sogar der Hof des Kaisers, die Leibwache wortwörtlich des Kaisers, das Evangelium hört durch meine Gefangenschaft. Und so kann Paulus ruhig sein. Aber er schreibt es nicht nur, glaube ich, weil er weiß, Jesus ist hier durchaus beteiligt an meiner Gefangenschaft. Er will, dass ich jetzt hier bin. Es hat noch einen anderen Grund. Ich glaube, er spricht hier auch von einer geistlichen Gefangenschaft. Und da will ich sehr präzise erklären. Das kann man jetzt wirklich missverstehen. Paulus betrachtet sich als jemand, der von Jesus gefangen genommen wurde. Er schreibt es so ähnlich, aber vor allem in einem Begriff, den hat Nico vor wenigen Wochen im Römerbrief erklärt, wird es deutlich. Und es ist der Begriff Doulos, Sklave. Und Paulus, das ist seine gesamte Theologie, wir haben es ja vorher gesehen in Philipper 3, er sagt, ich bin von Kopf bis Fuß, von Scheitel bis zu meinen Fersen unten, gehöre ich Jesus Christus. Ich bin völlig eingenommen, richtig regelrecht gefangen genommen von ihm. Nicht im negativen Sinne. Er hat mich durch seine Liebe und Gnade und Herrlichkeit eingefangen. Und jetzt bin ich Gefangener Christi in meinem Inneren, nicht körperlich. Das ist nur meine äußerliche Haft, die ich hier in der Zelle verbringe oder hier unter Hausarrest in Rom. Nein, ich bin auf dem Weg der Nachfolge. Und der Weg der Nachfolge ist ein Gefangensein von Jesus. Aber er ist freiwillig gefangen. Niemand, Jesus zwingt niemanden, der gar nicht will, der viel lieber draußen in der Welt leben möchte, der das Leben genießen möchte. Und dann kommt Jesus und hält ihn und sagt, nein, du bleibst bei mir. So ist es nicht. Es sind freiwillige Gefangene. Es sind Menschen, für die dieses Eingefangensein von Jesus das höchste Privileg ist, was sie erleben können. Warum? Schaut nochmal in Epheser 1, Vers 3, das ist ja der Schlüsselvers dieses Briefes. Kannst du dir rot anmalen, das ist dieser Brief, dieser Vers 1, Vers 3 fasst den ganzen Epheserbrief zusammen. Wie sieht sich Paulus? Er sieht sich als jemand, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Paulus, er sagt, ich bin so gefangen von Jesus, weil ich ihn liebe. Weil ich ihn begehre, weil ich sehne mich so nach ihm, weil ich habe geschmeckt, was es heißt, himmlischen Segen, überfließenden Reichtum Gottes in meinem Leben zu spüren. Und jetzt fällt alles ab von mir. Meine eigentlichen Ketten, die mich vorher eingenommen haben, mein Status als Gesetzeslehrer Israels, mein Stand im Volk, mein Erfolg, mein Ansehen, alles weg. Und ich will das nicht mal mehr haben. Das war eine wahre Gefangenschaft. Ich dachte, ich wäre frei, aber ich war gefangen. Jetzt bin ich ein freier Gefangener Jesu. Er hat mich frei gemacht. Und ich bin sein Gefangener. Und es ist wundervoll. Ich weiß nicht, ob das Bild uns hilft. Bilder sind immer in gewisser Weise nicht ganz, die bringen es nicht ganz auf den Punkt. Aber vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe mir selber mal überlegt, das zu kaufen, aber habe es nie gemacht. Da fährt der Papa auf seinem Fahrrad. Und hinten ist ein Kinderfahrrad dran, aber der Lenker, der ist hochgemacht und dann hängt es wie so eine Art Tandem an seinem Fahrrad hinten dran. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Eine tolle Art, einem Kind zu suggerieren, du machst es spitze, du fährst richtig gut Fahrrad. Dabei sitzt dein Kind hinten und wenn es Lust hat, tritt so ein bisschen in die Pedale mit. Aber es kann nicht lenken, es kann das Ziel nicht bestimmen. Es könnte runterspringen, aber habe ich auch noch nie gesehen. Es bringt ja auch nichts, dann müsste man laufen. So ein Tandemfahrrad, ich glaube so ein bisschen, das ist das, was Paulus als Gefangener Christi Jesu bezeichnet, was er darunter versteht. Er sagt, ich habe erfahren, was es heißt, durch mein Leben zu strampeln, hinzufallen, meine Wunden, meine Knie aufzuschürfen, wieder aufzustehen, es wieder zu versuchen, etwas Erfolg zu haben, wieder hinzufallen, rumzuweinen, weil ich es nicht mehr schaffe. Ich weiß genau, wie das ist, das Lebensfahrrad fahren zu lernen. Ich habe es nicht geschafft. Und jetzt habe ich den gefunden, der zu mir kam in seiner Gnade, der mich vielleicht mit liebendem, lächelndem Blick angeschaut hat, mein Fahrrad genommen hat, es rangeschnallt hat. Und jetzt sitze ich da und auf einmal spüre ich, was es heißt, mit Kraft gerüstet zu sein. Vertrauen haben zu können. Auch wenn ich durch Passagen meines Lebens fahre, wo ich gar nicht verstehe, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Ich weiß, er weiß es. Ich bin sein Eingefangener, sein Angedockter. Und das ist Nachfolge. Das ist nichts anderes wie Nachfolge. Wer von Jesus so gefangen wurde, das ist der Widerspruch, erlebt Freiheit und Herrlichkeit. Und sollte er in eine tiefe Krise kommen in seinem Leben, wie Paulus, ich meine, er sitzt im Gefängnis. Er wird etwa wahrscheinlich 3 Jahre später seinen Kopf rollen sehen. Er wird es nicht rollen sehen. Er wird ihn verlieren. Er wird hingerichtet. Krise. Leid. Ausweglosigkeit. Aber würde jemand zu ihm kommen, jetzt hier im Gefängnis, und sagen, Paulus, willst du nicht weggehen? Die Frage aus Johannes 6, 68, die Jesus stellt. Und ihr wollt ja auch gehen. Und Paulus würde antworten wie die Jünger, Herr, zu wem sollten wir gehen? du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Herr, wohin soll ich gehen? Zu den Juden zurück? Für welchen Gewinn? Soll ich mich zu den griechischen Philosophen zuwenden? Für welchen Nutzen? Die sind alle tot. Soll ich in irgendeinen ausschweifenden Hedonismus gehen, das Leben genießen? Was hätte ich davon? Nein, Paulus kannte und liebte Jesus. Und er war regelrecht in seinem Herzen gefangen genommen von ihm, freiwillig gefangen, begeistert gefangen. Und er liebte diese Gefangenschaft, weil sie wahre Freiheit für ihn bedeutete. Philipper 1,21 bringt es vielleicht am besten auf den Punkt, wenn er sagt, Christus ist mein Leben. Und ich glaube, wir wissen, wie der Vers weitergeht. Der größte Stachel, steht's noch da? O Tod, wo ist dein Stachel? Der größte Stachel, der Tod, ist deshalb für ihn Gewinn. Christus ist mein Leben. Ihr Lieben, wenn wir das Neue Testament lesen, nicht nur die Paulusbriefe, alle Briefe, die Evangelien, dann zeigt sich, dass das in Jesus Gefangensein Normalzustand ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese das und wisst ihr, was ich innerlich fühle? Ich will das auch. Und im gleichen Moment denke ich mir, warum hast du es so wenig? Wenn du es auch willst, dann willst du das, was normal ist. Dann willst du das, was in jeder Seite des Neuen Testaments als der völlige Normalzustand beschrieben wird. Wer begreift, wer Jesus ist, das will ja Paulus in den ersten drei Epheser-Kapiteln klar machen, wer begreift, wie herrlich er ist, für den ist es völlig klar, das ist die einzig logische Konsequenz, zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, wir haben es eben gesungen, nimm es. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Es gibt kein Teilzeit-Christentum. Das gibt es nicht. Jesus nimmt Menschen durch sein Erlösungswerk ganz ein und er erfüllt ihre Seele, dass kein Platz mehr für zweitklassige Lebensziele übrig bleibt. Kein Platz. Stell dich vor, in diesem Moment, da kommt jemand zu Paulus und sagt, Paulus, da gibt es eine Jobausschreibung in Rom, in der Synagoge, da wird nochmal ein richtig gut bezahlter Rabbi gesucht und du kennst dich das so gut aus. Komm jetzt, du bist am Tiefpunkt deines Lebens, lass gut sein. Dir geht's gut, hier in Rom gibt's viele Juden und du könntest die einfach lehren. Da ist ein Rabbihaus mit dabei. Du kannst einfach da einziehen, lass es dir gut gehen. Paulus hat ihn angeschaut und gesagt, was willst du von mir? Du kannst mir alles geben, das ist ein Nichts. Ein Nichts. Christus ist mein Leben. Ein Sonntagschrist, ich glaube, wir kennen diesen Begriff. Das ist wie ein veganer Metzger, das ist ein Oxymoron, das gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Die korrekte Bezeichnung wäre Sonntagsheuchler. Es gibt nur den Montag bis Sonntag Christen. Wer sonntags Anbetungslieder singt, aber montags keinen Anbetungsalltag lebt, dessen Seele kränkelt entweder oder ist nicht von Neuem geboren. Paulus, er kann es so mit fester Überzeugung sagen, zweimal, 3 Vers 1 und 4 von Vers 1, ich, Paulus, Gefangener Christi Jesu. Das wäre meine erste Frage an dich in diesem ersten Punkt, von Jesus gefangen. Bist du von Jesus eingefangen auf diese Art? Kennst du ihn? Liebst du ihn? Weißt du, wovon Paulus hier spricht? Oder ist es für dich Erfahrungsbericht eines Menschen, aber nichts Reales, Echtes, Greifbares? Wir sehen in Paulus weiter in den Versen 2 bis 13, dass wer von Jesus gefangen ist, immer auch für ihn gefangen ist. Für ihn. Schaut mal, wie Paulus es schreibt. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Da müssen wir sagen, halt, stopp, hier steht nicht für Jesus gefangen, hier steht für die Nationen, also für die Menschen, die nicht Juden waren und jetzt das Evangelium hören, für die ist Paulus gefangen. Aber wer mit Jesus lebt, wer von ihm eingefangen wurde und jetzt für ihn kämpft und arbeitet, wisst ihr, was immer passiert? Er wird für Jesus arbeiten und sein Leben hingeben. Und was heißt es hier in diesem Text ganz konkret? Er lebt jetzt in Verpflichtung, in Hingabe, in einer dauerhaften Kraft und Liebe für seinen Mitmenschen. Ich glaube, das ist das, was der Text hier sagt. Paulus ist so ergriffen von Jesus, dass er sagt, ich sitze hier im Gefängnis, und mittlerweile vermutlich seit 5 Jahren. Die letzten Kapitel der Apostelgeschichte beschreiben das ganze Jahr, wie er in Jerusalem gefangen genommen wird, bei dem großen Tumult, dort eine Weile festgehalten ist, dann kommt er nach Caesarea, dann dauert es da eine halbe Ewigkeit, bis der ganze Prozess läuft und irgendwann verstehen die, der ist römischer Bürger. Und dann kommt diese ganze Malta-Sache mit dem Schiff, wo alles kentert. Irgendwann kommt er nach Rom und wenn wir das alles zusammenzählen, könnte es sein, dass es schon 5 Jahre lang andauert. Und Paulus sagt, ich mache das trotzdem und ich mache es gerne. Warum? Ich tue es für euch, die Epheser. Für euch, die Gläubigen, weil ich weiß, wenn ich es für euch tue, tue ich es für meinen Herrn. Nachfolge Jesu führt immer in die Verantwortung und das Leben für die Gemeinde Jesu. Ihr könnt jede Person des Neuen Testaments anschauen. Wer für Jesus gebrannt hat, hat für seine Gemeinde gebrannt, hat für seine Nächsten gebrannt. Für Paulus war das ganz klar in seinem Leben. Jesus ist jetzt mein Fixpunkt, nicht mehr mein Ich. Nicht mehr mein Selbst. Es geht nicht um mich und ich leide hier auch nicht für mich. Ich tue es für euch. Und ich tue es für euch, weil ich Jesus liebe und deshalb auch euch liebe. Meine Frau kam einmal von einem Frauentag und sie sagte da was wirklich Schönes. Diese Dame, die dort den Frauentag hielt, sagte, wenn ich morgens in die Gottesgemeindehaustüre reinlaufe, dann ist mein Ich draußen. Es geht hier drin nicht um mich, es geht um den anderen. Und wenn ich mit jemandem rede, erzähle ich nicht von mir, dann stelle ich Fragen. Ich bin für ihn hier. Also natürlich für den Herrn, aber auch für ihn. Mein Ich bleibt draußen. Ich will lieben, ich will weitergeben, ich will ermutigen, ich will zuhören, ich will wissen, wie es geht. Und ich dachte mir, das ist es. Bildhaft, natürlich geht unser Ich mit rein. Aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Ich sitze hier nicht für mich. Schaut mal nach links und rechts. Dafür bin ich hier. Dafür bin ich hier. Wir haben eben Lieder gesungen. Nach dem Neuen Testament haben wir diese Lieder nicht nur für Gott gesungen, wir haben sie für den Nachbarn links und rechts gesungen. Einander ermutigend im Lobgesang. Wir sind hier füreinander. Und für Paulus, wenn wir das ihm gesagt hätten, wäre das so, ja, natürlich. Für was denn sonst? Ich lebe jetzt für den Herrn und damit für den Nächsten. Ich will es illustrieren an einem Beispiel. Ich möchte euch nicht nerven mit Pfarrer Paul Schneider. Ich glaube, ich habe in meinen letzten 3 Predigten Beispiele von ihm genommen. Aber manchmal liest man Bücher und das packt einen einfach und dann bleibt es auch selber im Kopf. Ich lese sie sehr langsam, diese Biografie von Pfarrer Paul Schneider, der erste Märtyrer der bekennenden evangelischen Gemeinde in Deutschland war in der Nazizeit. Und an Erntedank 1937 wurde er kurz zuvor aus der Haft entlassen. Er saß, ich glaube, 8 Wochen in einer Art Untersuchungshaft der Gestapo. Und er wurde entlassen mit einer Ausreisepflicht aus dem Rheinland. Die haben gesagt, du wirst entlassen, du darfst hier nicht mehr herkommen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat diesen Entlassbrief noch am Bahnhof in den Mülleimer geschmissen. Also sie haben ihn mit dem Zug weggefahren, ich glaube nach Wiesbaden oder irgendwo dorthin, also raus aus dem Rheinland. Er hat es ihnen davor aber gesagt. Er hat gesagt, ich akzeptiere das nicht, ich bin ein Gesandter des Herrn. Ich bin Pfarrer und die Gestapo hat da nichts mitzureden. Ich werde dieses Entlassschreiben in den Müll schmeißen und ist dann rausgegangen, hat es gemacht, ist in den Zug gestiegen am Samstag, ist zurückgefahren zu seiner Familie. Er hat noch seinen Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählt und mit ihnen gebetet am Samstagabend. Und am Erntedank, am Sonntagmorgen, stand er in seiner Kirche in Dickenschied und hat gepredigt. Keine politische Predigt, es war eine Erntedankpredigt. Es gab noch einen Kaffee mit den anderen Ältesten. Und dann wollte er am Abend in die Filialgemeinde, er war für 2 Kirchen zuständig, nach Womrath fahren. Und auf dem Weg, ich glaube es waren 5 Kilometer, steht die Gestapo und nimmt ihn mit. Und es war sein Todesurteil. Und man liest es und man wird fast wütend und denkt sich, und das haben die Menschen ihm vorgeworfen. Warum bist du so stur? Du hast 6 Kinder. Predige halt in Wiesbaden oder sonst. Du darfst nur nicht ins Rheinland. Geh doch irgendwo anders hin. Hol deine Familie da raus. Warum tat er das? Wisst ihr, was seine letzten Worte waren, als er dann noch dort in, ich glaube, Dickenschied oder in einer Stadt drumherum, war er kurz ein paar Tage im Gefängnis. Seine Frau konnte ihn noch einmal sehen. Unten standen einige Gemeindemitglieder, die ihm gewunken haben zur Zelle. Und da rief er raus, das waren die letzten von ihm dokumentierten Worte an seiner Pfarrstelle. Wisst ihr, was es war? Ich bin und bleibe euer Pfarrer in Womrad und Dickenschied. Merken wir was? Warum macht er das? Warum steht er an Ostersonntag 39, kurz bevor er am Ende tot geprügelt, am Ende durch eine Überdosis an Medikamenten dann auch wirklich hingerichtet wurde in diesem KZ Buchenwald? Wisst ihr, was er aus dem, an Ostersonntag aus dem Fenster brüllte, als die anderen draußen stramm stehen mussten, die anderen Gefangenen? Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Augenzeugen berichten, alles, was man dann hörte, waren nur Schläge und Tritte, wie jemand von den Stangen des Gefängnisses wieder weggezerrt wurde und kurze Zeit später war er tot. Hat es sich gelohnt? Das haben sich die Menschen damals oft gefragt. Und du fragst es dich bei dieser Autobiografie. Seine Frau hat noch, ich glaube, sie ist 2003 gestorben, ihn über 60 Jahre überlebt. Jemand, der Jesus nicht kennt und der das Gefangen, ergriffen sein von Jesus nicht kennt, wird sagen, so ein Narr, so dumm, so verantwortungslos. Warum macht er das? Ich glaube, er macht es, weil er genau das Gleiche sagen würde wie Paulus. Ich, Pfarrer Paul Schneider, der vergefangene Christi Jesu für euch, meine Gemeinde in Dickenschied und Womrad. Müssen wir alle in den Tod gehen und Gefangene sein? Nein. Das sind zwei Beispiele von Männern, die Gott nimmt, Paulus und Paul Schneider, mit einer besonderen Berufung. Seine Frau hat ihn 60 Jahre überlebt, war sie deshalb ungeistlicher? Nein, natürlich nicht. Aber worum geht's? Zwei Dinge. Von Jesus ergriffen zu sein, und wer das ist, der wird immer für den Nächsten ergriffen sein. Und er wird sogar bereit sein, wie ein Pfarrer Paul Schneider, alles dafür hinzugeben. So sehr, dass die Menschen drumherum vielleicht den Kopf schütteln und sagen, wie kann man nur? Aber wisst ihr, was wir jetzt rückblickend tun? Wir lesen jetzt rückblickend Paul-Schneider-Biografien, oder? Und nicht die Biografien von den Pfarrern, die weggegangen sind. Warum? Weil wir innerlich spüren, das ist es. So ein Überzeugtsein, dass man von den Stangen des Gefängnisfensters weggezerrt werden muss, während man noch die letzten Male den KZ-Häftlingen, die da draußen stehen müssen, die Osterbotschaft zuruft. Wir spüren das. Und wir wollen es eigentlich auch. Wir sehen uns danach. Das war Paulus Lebensphilosophie. Von Jesus gefangen genommen zu sein und andere für Jesus zu gewinnen. Und jetzt nennt er uns vier Gründe in den Versen 2 bis 13, was das Ziel dieser Jesus-Bindung ist. Was sein Ziel ist, warum er alles bereit ist zu geben und warum es sich lohnt, sein Leben für andere und damit für Jesus hinzugeben. Vier Gründe. Der erste Grund, für Jesus gefangen, um seine Gnade zu verwalten. 3 Vers 2. Wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Seltsame Formulierung, oder? Hast du schon mal gesagt, wenn jemand fragt, und geistlich, was sind sogar deine Ziele? Dann hast du nachgedacht und gesagt, die Gnade Gottes besser zu verwalten. Wahrscheinlich wäre das seltsam und wir würden denken, erklär mir das genauer oder hört sich so ein bisschen vielleicht so, was so pseudogeistlich an. Was soll das sein? Verwaltung, wir kennen das von dem Wort Oikonomia, Ökonomie, Wirtschaft, sagen wir dazu. Wörtlich Oikos und Nomos, Hausverwaltung. Also nicht Hausmeister in dem Sinne, wobei ein Hausmeister tut ja eigentlich genau das. Er verwaltet den Besitz eines anderen. Er wird eingestellt und dann sagt der Hausinhaber, du verwaltest dieses Gebäude. Du schaust, dass alles in Ordnung ist. Du reparierst Schäden. Du schaust in die Zukunft und überlegst dir Strategien, wie man das und jenes entwickeln kann. Du verwaltest ein Haus. Oikonomia, Hausverwaltung. Es ist eine Person, die sich um die Angelegenheiten eines anderen kümmert, der dafür eingesetzt ist. Und ihr Lieben, lassen Sie diese Formulierung schauen. Das ist Sprengkraft. Wenn wir das begreifen, das ändert viel in unserem Leben. Paulus sagt, ich bin Verwalter, vielleicht könnten wir sagen Manager. Ich glaube, dieses Wort aus dem Englischen trifft das, was er hier eigentlich ausdrücken will am besten. Ich bin ein Verwalter, ein Manager von Gottes Gnade in dieser Welt. Und das klingt vermessen, wirklich vermessen. Gott ist gnädig und Gott wirkt seine Gnade und Gott wirkt seine Kraft. Aber ich, ernsthaft, ich kenne mein Leben. Ich bin nicht Verwalter von Gottes Gnade. Ich kann ja mein eigenes Leben manchmal nicht mal verwalten. Ich komme ja selber nicht mal klar mit meinen Problemen. Wie soll ich noch irgendwie hier Gottes Gnade verwalten, managen, ordnen, verantworten? Paulus spricht von einer besonderen Verantwortung, die ihm anvertraut wurde. Schaut mal, er benennt sie sogar. Was ist diese Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist? Also er tut es niemals für sich selbst, er tut es für andere und entfaltet das hier im weiteren Verlauf des Textes. Er hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen und den verwaltet er, den managt er, dafür gibt er sein ganzes Leben hin. Schaut mal, ein Geschäftsführer in einer Fabrik, vielleicht bis zu einer Firma, wo der Inhaber lieber Urlaub macht oder, ich weiß nicht, Kunst sammelt oder keine Ahnung was macht, und er hat einen Geschäftsführer eingestellt. Und dieser Geschäftsführer wird, wenn es ein guter Geschäftsführer ist, wahrscheinlich von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr täglich dort auf der Arbeit sein. Die Firma gehört ihm nicht. Er verwaltet. Aber er tut es aus irgendeinem Grund. Manche vielleicht, weil sie sonst Depressionen kriegen. Die müssen beschäftigt sein, die müssen immer arbeiten. Andere, weil sie das viele Geld wollen. Ich weiß nicht, was einen Geschäftsführer so antreibt. Aber er wird eingesetzt und er nimmt es so ernst, dass die meisten Geschäftsführer in dieser Welt, wahrscheinlich liegt in der Natur dieser Arbeit, den ganzen Tag von Montag bis Freitag, vielleicht sogar Samstag und Sonntag manchmal dafür leben. Und das tut man am Ende für, ich meine, zwei Dinge kann man höchstens davon bekommen, Ansehen und Geld. Und wir schauen es an und sagen, vielleicht haben wir sogar Respekt davor. Paulus, er sagt, ich verwalte keine Firma. Das ist eine gute Sache, aber das mache ich nicht. Ich verwalte Gottes Gnade für euch. Ich verwalte nicht eine Organisation, ich leite nicht eine Gemeinde. Nein, ich verwalte die Gnadenkraft Gottes in dieser Welt. Der Herr des Universums, er wirkt in das Leben seiner Geschöpfe hinein. In dein und in mein Leben. In diesem Moment würde er sein Wirken beenden, würden wir alle tot umfallen. Die Luft, die wir atmen, die Wärme, die wir spüren, das Herz, das klopft, die Organe, die funktionieren, alles kommt von ihm. Alles. Aber ich glaube, wir haben oft die Sichtweise, ich habe die Sichtweise, hier lebe ich und hier lebt mein Nächster und wir alle leben aus dieser Gnade Gottes heraus. Und es ist wahr, es ist stimmt. Aber Paulus sagt, es ist noch was ganz anderes. Wie will Gott, dass im Speziellen diese Kraft und Gnade der Errettung und des Evangeliums weiterkommt, seltenst, auch wenn wir ins Neue Testament schauen, seltenst wirkt Gott das direkt. Also da ist ein Mensch und plötzlich redet Gott zu ihm. Manchmal tritt es auf, bei Paulus selber, Apostelgeschichte 9, aber es ist gefühlt einer von tausend, wenn überhaupt. Wie hat fast jeder Mensch des Neuen Testaments Christus erfahren? Wie hast du Christus erfahren? Ich vermute, dass jeder, der hier sitzt, ihn auf eine Weise erfahren hat, durch andere Menschen. Vielleicht durch deine Mutter und deinen Vater von frühester Erziehung. Vielleicht durch einen Lehrer, vielleicht durch einen Nachbar. Vielleicht durch einen Ehepartner, vielleicht durch einen Pastor. Aber normalerweise verwalten Menschen die Wirkkraft des Evangeliums Gottes und geben das weiter. Und Paulus ist sich dessen absolut bewusst. Er sagt, ich bin gefangen für Christus und damit für meinen Nächsten in einer absoluten, vollkommenen Art, weil ich weiß, ich manage hier etwas, was Ewigkeitswert hat. Durch mich fließt Gottes Gnade und ich will es gut machen. Das ist es wert, mein ganzes Leben hinzugeben. Das ist es wert, am Dienstagabend von meinem Job früher zu kommen, meine Familie dazulassen und mich hier im Jungstreff mit Jungs zu treffen. Das ist es wert, früh aufzustehen und anderen zu dienen. Das ist es wert, den Kuvert mit ein bisschen Hilfe, ein bisschen einer Finanzspritze für meinen Bruder, von dem ich weiß, dass er gerade Not hat, abends in den Briefkasten zu schmeißen, ohne gesehen zu werden, sonst zählt es ja nicht mehr die Punkte im Himmel, wissen wir ja aus der Bergpredigt. Das ist es wert, das mache ich so gerne. Ich darf Verwalter von Gottes Gnade sein. Das ist so ein Privileg und deswegen opfere ich mich auf. Paulus hatte hier einen sehr, sehr speziellen Dienst. Galater 1, 15, 16 sagt, Gott hat ihn sogar von Mutterleib an für diesen Dienst vorherbestimmt, um ihm seinen Sohn zu offenbaren. Aber jeder von uns ist Gnadenmanager, Gnadenverwalter. Ist dir das bewusst? Die Sicht des Neuen Testaments auf Gemeinde ist eine Gemeinde von mündigen, reifen Gläubigen. Nicht von ein paar tollen Pastoren oder Internetpredigern, die dann da Motivationsreden halten und alle yeah, jubeln mit und leben dann wieder irgendwas anderes. Nein, es ist eine Gemeinde von reifen Männern und Frauen, die Gottes Verwalter auf dieser Welt sind. Drei Dinge, die ich dir hier mitgeben will. Erstens, jeder Gläubige ist zur Verwaltung der Gnade Gottes berufen. Das habe ich jetzt ausgeführt. Und ich will es mit einem Vers noch belegen, an einer anderen Stelle. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als, Achtung, gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Genau das Gleiche. Petrus, der Apostel, sagt nicht, oh, das ist so komische Paulus-Theologie, der mal mit seiner Verwaltung, nee, so ist es gar nicht. Petrus nimmt genau die gleichen Begriffe, das ist wie abgeschrieben von Paulus. Also, es ist nicht abgeschrieben, denke ich, aber es ist Gott wichtig gewesen, uns es in mehreren Briefen zu sagen, dient einander, sagen wir, ja, natürlich, ich helfe, nicht helfen kann. Nein, das ist was ganz anderes wie im Volleyballverein. Wenn man jemandem mal beim Umzug hilft, ist nett, ist gut, das darf man machen. Es ist eine Berufung Gottes, sei ein Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wie, Petrus sagt es uns, mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist der zweite Punkt. Für diese Gnadenverwaltung hat jeder Gläubige vom Heiligen Geist eine Gabe empfangen. Wenn ihr einmal weiterblättert in Epheser 4, Vers 7, werden wir das in ein paar Wochen behandeln, da sagt Paulus, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Und in dem Kontext hier spricht er wirklich von Ämtern in der Gemeinde. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du in Christus bist, wenn du von Neuem geboren bist, bist du berufen hier in dieser Gemeinde und nicht nur hier, auch in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, diese Gnade Gottes zu verwalten. Er hat dir etwas anvertraut, was nichts in dieser Welt an Wert übersteigen könnte. Kein Geschäftsführer dieser Welt, und wenn es der größte Konzern ist, hat dieses Gewicht in seiner Aufgabe. Denn das ist alles irdisch. Es ist wichtig und gut. Mit Arbeitsplätzen und guten Produkten. Wunderbar. Ich bin ein Fan der freien Marktwirtschaft. Das ist wunderbar. Aber das ist irgendwann vorbei. Diese Verwaltung der Gnade Gottes ist ewig. Und du hast diesen Auftrag. Und du hast nicht nur gesagt, ja, mach mal, jetzt komm schon, Ärmel hoch, gib dir Mühe. Nein, Gott sagt, jeder hat dafür eine Gabe des Geistes empfangen. 1. Korinther 12, Vers 11 bestätigt es, will ich jetzt nicht vorlesen. 1. Korinther 12 ist eigentlich ein ganzes Kapitel, das diesen Punkt klar machen will. Kennst du deine Gabe? Ich bin nicht unbedingt ein Fan von solchen Gnadengabentests und so weiter. Kann man mal machen. Weißt du, wie man es herausfindet? Einfach machen. Also da sein wäre schon mal ganz hilfreich, wenn du nie da bist oder hier nur Sonntagmorgens sitzt. Ich würde es mal so sagen, wenn du Sonntagschrist bist und hier sonntags von 10 bis 11.30 Uhr bist, kennst du deine Gnadengabe nicht und wahrscheinlich hast du sie auch noch nie genutzt. Weil es geht nicht hier in 1,5 Stunden beim Liedersingen. Außer du machst hier vorne vielleicht mit. Es resultiert aus einem Leben mit seinen Geschwistern. Aus Besuchen von Kranken, aus Gebetsgemeinschaften hier, dann lerne ich die Anliegen kennen. Aus einem Einladen beim Kaffee, aus einem Helfen, wenn ich weiß, Mann, da ist der Familienvater und das ist jetzt nicht der allerbeste Handwerker. Ich kann aber verputzen, ich gehe da hin und ich bringe noch drei Männer mit. Das ist diese Art, wo man das kennenlernt. Und dann beginnt die Gnade Gottes zu fließen durch dich. Es ist immer zur Erbauung der anderen. Diese Gabe ist nie für sich selbst gedacht. 1. Korinther 12, Vers 11. Aber du hast sie, wenn du wiedergeboren bist. Nutze sie. Nutze sie. Muss dadurch jeder Evangelist sein? Nein. Das ist aber ein großes Thema. Gibt es gute Bücher und Predigtreihen. Hör sie dir an. Und dann sei da. Verbring Zeit mit deinen Geschwistern und fang einfach an zu dienen. Einfach machen. Und ehe du dich versiehst, wird Gott dich gebrauchen in einer Art und Weise, wie du es vielleicht niemals erwartet hättest. Das ist das erste Ziel, ein Gnadenverwalter zu sein von Paulus. Und er sagt uns, seid ihr es auch. Das zweite Ziel, warum er für Jesus hier gefangen ist und damit für seinen Nächsten ist, um die Geheimnisse Gottes zu verbreiten. Wieder ein Widerspruch. Ein Geheimnis soll nicht verbreitet werden. Das soll ja geheim sein. Aber Paulus sagt genau das. Schaut mal in Vers 3. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor vor kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Und dann geht er weiter und zeigt dieses Geheimnis auf. Paulus sagt gleich zweimal in diesem Text, er spricht vom Geheimnis des Christus. Und das ist das Evangelium. Und für viele Menschen, für die meisten Menschen da draußen, ist es tatsächlich ein Geheimnis. Sie sehen jeden Tag Kreuze am Wegrand, auf Kirchen, auf irgendwelchen Bergen, aber sie haben nicht den Hauch einer Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Sie wissen es nicht, es ist ihnen verborgen. Paulus sagt, ich kenne Jesus. Und für mich ist es kein Geheimnis mehr, er hat es offenbart, ihm als Apostel natürlich in besonderer Art. Und deswegen gebe ich es weiter, ich verkündige das Geheimnis und Gott will, dass es verkündigt wird. Er nennt sich später sogar ein Diakon dieses Geheimnisses in Vers 7, dessen Diener ich geworden bin. Paulus, er will, dass diese Energiemacht des Evangeliums an die Nationen kommt. Was ist dieses Geheimnis für ihn jetzt im Speziellen? Juden und Heiden bilden eine Gemeinde und sind in Christus eine völlig neue Natur. Er nennt sie Miterben, Miteinverleibte, Mitteilhaber in Christus. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist er dafür gefangen genommen worden. Apostelgeschichte ab Kapitel 21 beschreibt uns diesen Gefangennahmeprozess. Und wisst ihr, wie Paulus gefangen genommen wurde? Er steht in Jerusalem. Er hat sich extra jüdisch gemacht. Da wird noch jemand beschnitten und so weiter, dass das alles für die Juden konform ist. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Und er ist jetzt nach langer Zeit wieder in Jerusalem und er predigt. Und die ganze Predigt ist uns erhalten oder große Auszüge davon. Und das Volk ist ruhig. Sie hören zu. Und er erklärt ihnen, dass Jesus der Messias ist, dass er für sie starb, dass sie ihn gekreuzigt haben. Und es bleibt ruhig. Wisst ihr, ab welchem Punkt es eskaliert? So eskaliert, dass die Römer Paulus schnell in die Burg reinziehen, alles dicht machen, weil sie Angst haben, dass er gelyncht wird von den Juden. Ab welchem Punkt rastet das Volk regelrecht aus? Als Paulus genau das sagt. Und ich bin eingesetzt als Apostel für die Heiden. Und die Juden in ihrem Verständnis des einzig wahren Volkes eskalieren völlig, wollen ihn umbringen. Und er sitzt im wahrsten Sinne des Wortes aufgrund dieses Geheimnisses, das er weitergibt, im Gefängnis seit Jahren. Wer für Jesus gefangen ist, der hat jetzt diesen Auftrag, das Evangeliumsgeheimnis weiterzugeben. Jeder auf seine Art und Weise. Nicht jeder ist Prediger und manche, glaube ich, erleben Druck und sagen, ich kann so schlecht reden. Ich will meinem Kollegen das sagen, aber dann stotter ich irgendwas von Evangeliumskraft. Ist da überhaupt nichts zu spüren. Es hört sich lächerlich an, wenn ich das sage. Es ist keine Ausrede zu sagen, ich will es nicht gut verstehen und weitergeben können. Aber vielleicht ist es bei dir in einer ganz anderen Art und Weise. Wisst ihr, was für eine unglaublich starke Predigt es ist, jemanden zu besuchen, den keiner besucht? Wisst ihr, was für eine Predigt das für die Menschen da draußen ist, wenn sie merken, da hat jemand wirkliches Interesse an mir? Der will mich nicht in so einen Kirchenclub da irgendwie mit reinbringen, zu irgendwelchen Veranstaltungen. Der mag mich. Der fragt nach. Der steht da und hilft mir. Es gibt so viele Möglichkeiten. Paulus hat gesagt, alles andere irrelevant. Das tue ich auch in meinem Leben und es ist in Ordnung, aber ich will dieses Geheimnis für die Menschen lüften. Das dritte Ziel, einmal haben wir gesehen, er ist Gnadenverwalter für Jesus. Er will das Geheimnis lüften für Jesus. Und als drittes, er will den Reichtum Gottes verteilen. Deswegen lebt er für Jesus, er ist gefangen von ihm. Er schreibt in Versen 8 bis 12, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Jeder, der in diesem Gnadenmanagement steht, der tut es aus der Identität für Jesus heraus. Schaut mal, es wäre sehr, sehr leicht, sich jetzt zu erheben und zu sagen, die Menschen kennen Gott nicht. Die leben ihr Leben vielleicht in Sünde und vielleicht sieht man die Auswirkungen ihrer Sünde. Das sind kaputte Familien, die Beziehungen funktionieren nicht. Das sind Angstzustände, vielleicht Faulheit. Ich weiß nicht, was man so sieht und das könnte man sehr leicht sagen, aber ich bin Christ. Mir ist ein großer Auftrag gegeben. Aber bei Paulus ist von dieser Selbstgerechtigkeit nichts, nada, gar nichts. Wie sagt er das? Vers 8, mir, dem Allergeringsten. Das ist eigentlich eine Dreifachverneinung hier sogar im Grundtext. Also mehr steigern kann man das nicht mehr. Ich bin der Allerallerkleinste, der Allerallerunbedeutendste, der Allerallergeringste. Und damit gibt er allen Dienern und Nachfolgern von Jesus einen deutlichen Wink und er sagt, die Gnade kann nur solche Verwalter nehmen, die ihre völlige Nichtigkeit erkennen. Gott baut mit Nichtswürdigen sein Reich. Wenn du das nochmal verstehen willst, lies 1. Korinther 1 bis 3, drei Kapitel, wo Gott sagt, nur die Nichtswürdigen, die nichts geben auf Wissen und auf Profilierung, die in Demut kommen, mit denen baue ich mein Reich. Und Paulus sagt, mein Ego zerschlagen. Selbstgerechtigkeit, wir haben es gelesen, weg. Alles für mich, er benutzt tatsächlich dieses Wort in Philipper 3, wir sagen Dreck, besser wäre Kot, Ausgeschiedenes. So bezeichnet Paulus das. Den Demütigen offenbart Gott seinen überfließenden Reichtum. Und schaut mal, das will Paulus jetzt tun. Weil er es erfahren hat, als verdorbener Sünder, diese Gnade Gottes, sagt er, ich habe Reichtum, 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 ein Reichtum, der bis in die Ewigkeit reicht, in Jesus bekommen. Und ich darf das jetzt verschwenderisch regelrecht austeilen, weil dieser Reichtum endet nie, das ist eine Quelle, die nie versiegt. Und ich darf diesen Segen Gottes nehmen, diese geistlichen, wunderbaren Dinge und ich darf es regelrecht ausschütten über andere durch mein Leben. Sagt er in Vers 8, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung dieses Geheimnisses ist. Das ist Paulus Lebensziel, göttlichen Reichtum gerade verschwenderisch an Menschen zu verteilen, die Gott noch nicht kennen, sie einzuladen. Sie ihn zu erklären und zu sagen, begreifst du es nicht, du bist geschaffen von einem ewigen, allmächtigen Gott. Und dein ganzes Leben hast du nur rebelliert gegen ihn. Ihm keinen Dank gegeben, ihm kein Lob gegeben, ihm aus deinem Leben halten wollen. Aber er liebt dich. Er hat seinen Sohn gegeben für dich. Und deine Sünde, dein ganzer Makel darf abgewaschen werden. Und dann sagt der Mensch, aber was soll ich tun? Und du darfst ihm sagen, gar nichts. Du sollst gar nichts tun, du sollst glauben. Nicht mehr, oh glaub mir, Glaube ist schon sehr, sehr, sehr viel, das erfordert alles, aber du kannst nichts tun. Das ist dieses Überschütten mit dem Reichtum in Christus. Und Paulus sagt, es lohnt sich, es lohnt sich. Und jetzt passiert was. Paulus baut hier was ein, was er sonst kaum oder gar nicht tut. Er bringt uns in Vers 10 eine Perspektive, die uns motivieren könnte. Motivieren könnte, zu sagen, ja, ich will auch Gottes Reichtum verteilen. Unter Menschen. Ich will Gnadenverwalter sein. Ich will ganz von ihm eingenommen sein. Paulus sagt uns in Vers 10, jede Gemeinde hat eine Zuschauertribüne in ihrem Gemeindehaus, die nicht zu sehen ist. Jedes Gotteshaus, jede Gemeinde hat bildhaft gesprochen, eine geistliche Tribüne und da sitzen, ich würde es euch einmal vorlesen, Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern und sie beobachten uns. Das klingt seltsam, ich weiß. Aber Paulus sagt, jede Gemeinde ist eine Art Bühne. Und die Himmelswelt, sie beobachtet das ganz genau. Und ich denke, mit dieser Himmelswelt meint er Engel. Engel und diese ganze himmlische Welt, die wir erahnen, von der wir lesen, aber die wir noch nicht erfahren haben. Und sie schauen zu und Gott möchte durch seine Gemeinde etwas tun, nämlich was? Damit den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Gemeinde allein und die Gemeinde allein, sie ist es, durch die Gott seine alles übertreffende Weisheit verkündigen will. Gott will durch die evangelische Freikirche Böbingen und durch all die Gemeinden hier im Umkreis und in Deutschland und in Europa und in der ganzen Welt, er will zeigen, wie groß seine Weisheit und wie mächtig seine Kraft ist. Und die ganzen Engelswelten sollen es sehen, wie aus Sündern und Menschen, die Gott abgelehnt haben, völlig neue Menschen werden. Wie Gemeinden entstehen aus Sündern, die für sich gelebt haben und jetzt aber in Liebe füreinander leben. Und Paulus sagt, das motiviert mich. Die schauen uns zu. Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern. Und sie sollen durch unser verändertes Leben sehen, wie groß die Kraft Gottes ist. Weil die wissen ja, wie unser Leben war. Und die wissen, dass da wenig Potenzial war, dass Gottes Weisheit irgendwie zum Vorschein kommen sollte. Und plötzlich beobachten sie es und sie sehen Menschen, die für sich gelebt haben, für ihr Ego, für ihr eigenes Leben, die in Sünden gefangen waren und die plötzlich frei sind in Jesus. Und Paulus sagt, mich motiviert das euch nicht? Das hat Gewicht, das hat Bestand. Da ist diese geistliche Zuschauertribüne und man wird beobachtet in einer gewissen Weise und jetzt soll sich Gott durch uns offenbaren, durch den Besuch des Kranken, durch das Ausleben meiner Gabe, durch die Predigt oder die Andacht beim Mädelstreff unter der Woche. Durch mein Gebet in meiner Gebetsgruppe am Mittwochabend hier, während ich für Brüder X und Schwester Y bete, dass sie doch Kraft bekommen, dass es doch weitergeht. Ich habe den Eindruck, Gott, er führt ganz bewusst erst einmal ins tiefste Tal und wenn alles zerschlagen ist, offenbart er seine Weisheit und Macht. Schaut mal, wie muss Satan triumphiert haben, als vor 2000 Jahren Jesus am Kreuz hängt und schreit. Er hat gewonnen, oder? Und an diesem Tiefpunkt, wo alles verloren scheint, da greift Gottes Wirken ein. Und vor den Augen der Himmelswelt entfaltet sich göttliche Weisheit und die scheinbare Niederlage entpuppt sich als der Sieg. Wisst ihr, wie viele Gemeinden schon totgesagt waren? Wisst ihr, wie oft schon von Gläubigen gesagt wurde, ach, da geht's doch nicht weiter. Hier regiert der Kommunismus, hier regieren die Nazis, hier regiert der Säkularismus, hier regiert dies und das. Totgesagt und ein Punkt, wo alle denken, es geht nicht weiter, da explodiert die Gemeinde plötzlich. Dadurch lebt die Gemeinde Krisen, Menschen gehen, Streit bricht aus, Lauheit breitet sich bei den jungen Leuten aus. Menschen kehren Gott den Rücken. Es ist einfach so ein richtig langweiliger Haufen. Da passiert nichts. Da ist keiner begeistert. Da singt man noch Lieder aus den alten Erweckungszeiten. Aber ganz ehrlich, jeder spürt, das war 150 Jahre her, keine Ahnung. Da merkt man nichts mehr davon. Und Menschen, sie sagen vielleicht, das bringt alles nichts. Vorbei, die Gemeinde stirbt. Und meistens ist es gerade der Punkt, auch in der Kirchengeschichte, und dann kommt Gottes Geist. Und dann durchbricht dieser Geist die Mauern und das Licht der göttlichen Weisheit kommt hinein und bricht sich Bahn und Erweckungen brechen aus. Ihr Lieben, in Gottes Gemeinde gibt es niemals Resignation. Das gibt es bei uns Menschen. Aber so eine Kopf-in-den-Sands-Mentalität in der Gemeinde gibt es niemals. Das ist menschlich, fleischlich, würde Paulus sagen. Aber bei Gott gibt es immer Hoffnung. hier regiert die Weisheit Gottes. Ja, Gott hat sogar, sagt unser Text, Vers 11, nach dem ewigen Vorsatz genau diese Weisheit in der Gemeinde gründen wollen. Als Gott die Welt schuf, stand alles vor ihm, der Sündenfall, die ganze abgrundtiefe Bosheit des Menschen. Aber nach ewigem Vorsatz, sagt, heißt es hier, hat er in Christus Jesus diesen Beschluss gefasst. Ich will in Gemeinden, in meiner Gemeinde, in diesen Ortsgemeinden, meine Weisheit offenbaren, dass die himmlischen Welten staunen und sagen, wie groß ist dieser Gott, der aus so einem Haufen so eine Gemeinschaft schaffen kann. Es ist nicht sehr rühmlich für uns Menschen, oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Ego ist jetzt nicht sehr gepusht dadurch, dass von mir eigentlich nichts erwartet wird, aber von Gott alles. Aber das ist christliche Theologie. Das ist das richtige Verständnis von Gott. Und dann noch kurz der letzte Punkt, das letzte Ziel. Paulus, er macht das alles erst von und für Jesus gefangen und damit für Menschen, um seine Gnade zu verwalten, um das Geheimnis des Evangeliums zu lüften, um den Reichtum Gottes zu verteilen und ein viertes, letztes Ziel, um andere in die Freiheit zu führen. Ihr Lieben, dieser letzte Vers 13, der berührt mich. Ich hoffe euch auch. Da sitzt dieser alte Mann im Gefängnis, geschunden, dem Tod ins Auge blickend. Und ihm fällt nichts Besseres ein, als den Ephesern zu schreiben, deshalb bitte ich nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Es sollte andersrum sein, oder? Die Epheser sollten schreiben, Paulus, sei nicht entmutigt. Komm, durchhalten, Paulus, wird wieder. Weiter. Ein guter Bibelvers rein und wir beten für dich. Das wäre irgendwie für uns, das würde sich richtig anfühlen. Aber Paulus schreibt in Epheser und er sagt, Leute, seid doch nicht entmutigt. Ich bin frei. Ich bin hier im Gefängnis, aber ich bin völlig frei. Frei in Christus. Und ich will auch, dass ihr frei seid. Das Ich bei Paulus hat völlig abgenommen, die Nächstenliebe ist gewachsen. Ganz ehrlich, du willst wissen, wie es dir geistlich geht. Du willst wissen, ob du wirklich von Jesus eingefangen wurdest. Mach einen simplen Frage. Lebe ich für mich oder lebe ich für meinen Nächsten? Ich glaube, wie wir diese Frage beantworten, beantwortet auch die ganze Beziehung zu Gott. Weil wer eingefangen ist von Christus, der ist in seine Liebe hineingetaucht und er wird für andere leben. Punkt. Es gab noch nie einen geistlichen Menschen in dieser Welt, der für sich gelebt hat. Der sündigt natürlich und das Ego ist noch da, aber das will er ablegen. Paulus, wir sehen es hier im Moment seines Tiefpunktes, macht er sich Sorgen um die anderen. Und sagt, macht es halt doch nicht entmutigt wegen mir. Nein, mir geht's gut. Alles gut, doch nicht wegen mir. Ich mache das für euch. Das ist meine Ehre, sagt er hier. Hört doch auf, lebt weiter, dient. Jesus hat das Herz von Paulus ganz und gar erobert. Und deshalb ist er in dieser fünfjährigen Gefangenschaft und er klagt nicht. Werdet nicht mutlos, sagt er. Mein Körper ist gefangen, ja, aber mein Herz ist frei unter diesem sanften Joch Jesu. Und ich wünsche dir so sehr auch diese Freiheit, dass du auch dieses sanfte Joch erfährst, diese Arbeits-, Dienst- und Beziehungsgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Leiden? Berufsrisiko für Paulus. Das ist völlig, ich bin Apostel, was habt ihr gedacht? Natürlich werde ich leiden. Mein Herr hat doch gelitten. Und er duldet es gerne. Warum? Er darf die Gnade Gottes verwalten und geradezu verschwenderisch diesen Reichtum weitergeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich hoffe auch, ich konnte auch meine eigene Haltung zu diesem Thema transportieren. Ich stehe nicht hier heute als jemand, der sagt, Paulus hat es geschafft, ich habe es geschafft, du wirst es auch schaffen. Überhaupt nicht. Es gibt so Textstellen, da denkt man, kann ich einen anderen fragen, ob er drüber predigt? Man sieht so viel Halbherzigkeit, so viel Versagen bei sich selbst. Ich stehe hier heute genauso wie jeder andere von uns, als jemand, der Sünder ist, der ein begnadeter Sünder ist, dem vergeben ist und ich habe diese tiefe Sehnsucht zu sagen, Herr, genau das will ich. Und jetzt müssen wir aufpassen, was wir beten und sagen, weil Gott nimmt unsere Gebete sehr, sehr ernst. Und jemand, der vor Gott steht und sagt, Herr, mach das mit mir. Es ist immer ein Weg der Demütigung und des Leidens und der Selbstaufgabe. Niemand wird diesen Nachfolgeweg mit Jesus gehen, ohne nicht in seine Fußstapfen zu treten. Und wir kennen sein Leben. Und das ist meine Frage an dich zum Abschluss. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich bin nicht von Jesus eingenommen. Ich bin nicht gefangen genommen von ihm. Ich merk's. Ich lebe für mich, für meine billigen, endlichen, zweitklassigen Lebensziele. Da geht meine Zeit, meine ganze Lust drauf. Was soll ich tun? Hilf mir, was soll ich machen? Ich will das. Das ist, was Paulus gesagt hätte, und er hat es uns im Epheserbrief schon oft gesagt, gar nichts. Du kannst gar nichts tun. Mit Ärmel hochkrempeln ist hier nichts zu schaffen. Das Herz muss neu werden. Das Herz muss neu werden. Und dazu lädt Jesus uns ein. Er lädt uns ein und sagt, du willst dieses Leben, komm zu mir. Aber dann wirf alles vor mich hin. Alles. Und ich will die Ketten lösen. Und ich will dich in meinen Dienst nehmen. Ich will dich in mein Joch spannen. Und du wirst Herrlichkeit über Herrlichkeit erleben. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass wir das Musikteam nach vorne kommt. Wir würden das Lied singen, alles will ich Jesus weihen. Und dieses Lied bringt tatsächlich diese ganze Predigt auf den Punkt. Und ich würde vorschlagen, dass wir zuerst dieses Lied singen, währenddessen die Spende kann währenddessen eingesammelt werden. Und sing es von Herzen mit, wenn du kannst. Wenn da Zeilen drin sind, die du nicht mitsingen kannst, dann sing sie lieber nicht. Aber bete, dass Gott es in dir tut. Und dann wollen wir das abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft. Wir dürfen zu beidem aufstehen, gemeinsam singen und dann gemeinsam beten und vor den Herrn unser Herz bringen. Herr, wirke das in uns. Du kennst unsere Schwachheit und wir brauchen deine Offenbarung, so wie du dich Paulus offenbart hast. Er dich gesehen hat, in seinem Herzen glauben durfte, so können auch nur wir dieses Leben, dieses Ergriffensein von dir haben, wenn wir dich wirklich sehen. Wenn wir morgen für morgen und Tag für Tag mit dir reden und deine Herrlichkeit und dein Geist uns durchfließt und voll macht. Wirke du es, Herr. Du bist es, der Reichtum über Reichtum in sich selbst ist, Glück über Glück, Herrlichkeit über Herrlichkeit, Liebe über Liebe. Gieß es aus. Und wir wollen es in Buße, Hinwendung zu dir und Glauben annehmen und bitten dich, gebrauche uns als Verwalter deiner Gnade, damit unser Leben Sinn bekommt und Kraft und Ausrichtung. Amen.